Ja, liebe Geschwister, auch von mir einen schönen guten Tag und ein gesegnetes neues Jahr. Ich stelle fest, wir sind, glaube ich, heute im Turbotempo bei der Predigt angekommen. Ich schließe daraus, dass ihr alle auch ganz scharf darauf seid, etwas über die neue Jahreslosung zu erfahren. Die Jahreslosung soll uns ja in diesem Jahr wieder begleiten. Ich weiß eigentlich gar nicht genau, welches Gremium die aussucht. Auf jeden Fall habe ich so gedacht, Jesekiel 36, 26, vielleicht erinnert ihr euch, vor ein paar Wochen habe ich euch schon mal so ein Kärtchen ausgeteilt. Da wusste ich noch nicht, dass ich heute darüber sprechen soll. Sonst hätte ich es ja heute vielleicht erst mitgebracht. Da steht, Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich dachte so, es ist eigentlich eine durchaus schwierige Jahreslosung. Jedenfalls ging es mir so beim ersten Hören und drüber nachdenken. Ich dachte an die beiden vergangenen Jahre, dass seine Kraft in mir schwach sein will, auch wenn ich ein Schwächling bin, dass ich Trost wie von einer Mutter erwarten kann. Das gefällt einem, glaube ich, auf Anhieb, das sagt uns zu, das tröstet, darin können wir uns sehr leicht wiederfinden. Es macht auch Hoffnung. Aber kann man das nicht auch für diesen Text sagen? Sicher. Geht das nicht sogar noch weit darüber hinaus, nicht nur Unterstützung oder Trost, sondern gleich ein neues Herz und einen neuen Geist? Ist Gott also der eigentliche Erfinder der Organtransplantation? Am Ende sogar deren Spitzenchirurg? Der ist schon bei Hirnchirurgie, nicht nur bei Herzchirurgie angekommen. Ich glaube, es versuchen gerade die ersten Ärzte, ganze Köpfe zu verpflanzen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Aber da regt sich auch ein bisschen Widerstand in mir und ich denke, Moment mal, will ich mich überhaupt so radikal operieren lassen? Wir kennen ja den Spruch über Risiken und Nebenwirkungen, fragen Sie den oder den. Wir wollen alle informierte Patienten sein und so weiter. Denn immerhin, unter Herz und Geist versteht man ja im Allgemeinen das Willen, das Denken, die Schaltzentrale des Menschen und damit auch das Zentrum unserer Entscheidungen und Gefühle. Da wollen wir doch nicht vorschnell jemanden mit radikalen Schnitten so einfach dran lassen, oder? Und vollends schwierig wird dieser Vers, wenn ich mir das Umfeld anschaue, in dem er steht. Im 36. Kapitel des Propheten Hesekiels geht es, wenn man so die Überschriften sich anschaut, um die Rückkehr der Verbannten aus Israel und die Erneuerung Israels durch Gottes Geist. Ich muss gestehen, ich bin von Natur aus etwas skeptisch, wenn man solche Verse ohne großes Nachdenken einfach auf mich anwenden will, nur weil sie so schön klingen. Da habe ich gedacht, es hilft nur die Beherzigung einer alten Lektion, die ich schon in meinem ersten Jungscharleiterkurs gelernt habe, als es darum ging, wie macht man eigentlich eine Andacht. Da wurde uns eingebläut, und das habe ich nie wieder vergessen, du arbeitest dich einfach an drei Fragen ab. Was sagt der Text für sich? Was sagt der Text für mich? Was sagt der Text für die anderen, für dich? Für sich, für mich, für dich, kann man sich gut merken. Und später habe ich dann noch eine weitere hilfreiche Lektion gelernt, nämlich, dass jeder Text der Bibel zwar für mich geschrieben ist, denken wir an diese schöne Timotheus-Stelle, aber nicht jeder Text handelt unmittelbar von mir. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Fangen wir also an. Was erfahren wir aus dem Text an sich? Der junge Prophet Hesekiel ist schon mit dem ersten Treck in die Verbannung geführt worden, während Jeremia noch in Jerusalem bei dem verbliebenen Rest am Wirken ist. Und in einer gewaltigen Berufung, Kapitel 2 und 3 von Hesekiel, gibt Gott Hesekiel den Auftrag, dem Volk Israel und auch den Nachbarvölkern zu sagen, was Gott eben gesagt haben will. Zum Beispiel das Strafgericht über Jerusalem, was noch weiter folgen wird, das Gericht über die Nachbarvölker, aber auch die Rettung und den neuen Tempel im erneuerten Israel. Dabei lässt Gott Hesekiel von Anfang an nicht im Unklaren darüber, zu wem er da reden soll. Sie werden ihm wahrlich nicht an den Lippen hängen, sondern ganz im Gegenteil. Wenn man mal in das Kapitel 2 von Hesekiel schaut, da kann man zum Beispiel im Vers 3 lesen, du Mensch, also das ist Hesekiel, ich sende dich zu den Israeliten. Sie sind ein widerspenstiges Volk, das sich gegen mich auflehnt. So haben es schon ihre Vorfahren getan und sie selbst sind nicht besser. Auch zu den anderen Völkern sende ich dich, aber vor allem zu diesem frechen und trotzigen Volk. Du sollst ihnen sagen, was ich der Herr dir auftrage, auch wenn sie widerspenstig bleiben und nicht auf dich hören. Sie sollen wenigstens wissen, dass es einen Propheten bei ihnen gibt. Du Mensch, hab keine Angst vor ihnen und ihren Spottreden. Du wirst unter ihnen leben, wie unter Skorpionen, wie mitten im Dorngestrüpp. Aber du brauchst dich nicht vor ihnen zu fürchten. Richte ihnen aus, was ich dir auftrage, ganz gleich, ob sie auf dich hören oder nicht. Du weißt ja, dass sie ein widerspenstiges Volk sind. Das geht dann noch eine ganze Ecke so weiter. Und als Gott Hesekiel sozusagen eingenordet hat, sitzt er 7 Tage starr und regungslos am Fluss und ist erstmal bedient. Toller Auftrag. Dann nimmt alles so seinen Lauf. Und in Kapitel 34 beginnt die Wende sozusagen mit einer tollen Offenbarung Gottes, in der er sich im Gegensatz zu den schlechten Hirten, von denen Gott eben spricht, den schlechten Hirten des Volkes, als den guten Hirten vorstellt. Und wir finden vieles wieder, was wir aus Psalm 23 kennen, nochmal ausgeführt. Und er stellt sogar einen zukünftigen Hirten, wie einst König David, in Aussicht. Und dann nähern wir uns dem Umfeld der Jahreslosung. Und da sagte ich schon, eine kleine Wende, da wendet sich das Blatt. Es gibt andere Aussagen als in Kapitel 2 über dieses störrische und unbelehrbare Volk. Gott holt sozusagen zum großen Befreiungsschlag aus, denn an anderer Stelle hatte er schon präzise angekündigt, dass das nach 70 Jahren in der Gefangenschaft, in der Wegführung passieren würde. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist, heißt es dann im Kapitel 36. Das ist doch der Hammer, oder? Das heißt, ich kremple euer Innerstes um, euer Wollen, Denken und Fühlen. Ist eingefallen, das ist, glaube ich, im Moment oder schon seit längerem die Werbung vom Deutschlandfunk. Denken, Wollen, Fühlen. Alles das krempelt Gott oder stellt in Aussicht, das umzukrempeln. Und wie wir aus der Geschichte ja wissen, als es dann eintritt, gleich noch die politischen und wirtschaftlichen Begleitumstände dazu, sodass das auch wirklich möglich wird, diese Rückführung. Sagenhaft. Und an dieser Stelle kommt dann die zweite Frage ins Spiel, was hat das mit mir zu tun? Denn ich finde, was sagt das sozusagen mir? Ich finde eigentlich ja keinen Hinweis auf die Heiden im Allgemeinen und schon gar nicht auf einen 2500 Jahre später lebenden Oranienburger. Was der Text für mich sagt, da muss ich in die umliegenden Verse schauen. Und da möchte ich jetzt einen längeren Abschnitt lesen, die Verse 18 bis 32. In der Mitte kommt dann diese Jahreslosung, aber ich glaube, der ganze Rest, den sollten wir auch hören. Gott sagt über Israel, sie haben Unschuldige getötet und das Land mit ihren Götzen geschändet. Deshalb ließ ich sie meinen ganzen Zorn spüren und zerstreute sie unter fremde Völker. Ich bestrafte sie, weil sie es mit ihren Verbrechen verdient hatten. Aber wohin sie auch kamen, brachten sie meinen heiligen Namen in Verruf, denn die Leute dort sagten, sie sind das Volk des Herrn und er hat nicht verhindern können, dass sie sein Land verlassen mussten. Überall, wohin mein Volk kam, redet man so über mich, sagt Gott. Ich kann nicht länger zusehen, wie mein heiliger Name entehrt wird. Deshalb sollst du den Israeliten ausrichten, Gott der Herr lässt euch sagen, nicht euretwegen greife ich ein, ihr Israeliten, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr überall in Verruf gebracht habt. Ich werde meinem großen Namen bei allen Völkern wieder Ehre verschaffen. An dem, was ich an euch tue, sollen sie erkennen, dass ich der Herr bin. Ich hole euch aus allen Völkern, ich sammle euch aus allen Ländern und bringe euch wieder in eure Heimat zurück. Dann besprenge ich euch mit reinem Wasser und wasche den ganzen Schmutz ab, der durch den Umgang mit euren Götzen an euch haftet. Jetzt sind wir bei 26. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das fühlt. Wir kennen vielleicht die andere Übersetzung, ein fleischernes Herz als Gegenstück zum steinernen Herz. Die gute Nachricht übersetzt mit ein Herz, das fühlt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinem Willen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Dann werdet ihr nie mehr aus dem Land vertrieben werden, das ich euren Vorfahren gegeben habe. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Also die Kernerkenntnis ist für mich, nicht euretwegen greife ich ein, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr überall in Verruf gebracht habt. Es geht Gott also um seinen Namen und seine Ehre, etwas, was mir ja eigentlich fremd ist. Und wenn wir heute in diesen Zusammenhängen von Familienehre hören oder wenn wir daran denken, dann geht es ja meistens eher mit einem Erschrecken daher, weil schreckliche Gewalttaten zur angeblichen Wiederherstellung dieser Ehre geschehen und die wir diese vor Augen haben. Aber ich muss mich daran erinnern lassen, dass es in den ersten Geboten, bevor es um die Regeln für unser gutes Zusammenleben geht, eben genau um Gottes Namen bzw. den Missbrauch davon und um seine Ehre geht. Und dass Gott an dieser Stelle durchaus keinen Spaß versteht. Er sagt unmissverständlich, ich habe es eben gelesen, ich habe euch bestraft, weil ihr es verdient habt. Ende der Durchsage, könnte man sagen. Und damit eigentlich Ende einer Geschichte, an der das Volk absolut nichts mehr ändern kann, jedenfalls aus eigener Kraft. Nur Gott kann logischerweise das Heft des Handelns wieder in die Hand nehmen. Er sagt uns ja hier, dass die Berufung Israels als Zeugnis für die anderen Völker sozusagen durch das Handeln Israels nicht mehr möglich war. Sie haben sogar noch darüber hinaus nach der Bestrafung seinem Namen Unehre gemacht, weil die anderen jetzt sich noch mehr über Gott lustig machten. Das ist ja ein tolles Volk, was der Gott sich da berufen hat. Mit diesem Gott kann es ja nicht sehr weit her sein. Ich lese immer wieder mal, dass ja sowohl Theologen als auch Atheisten meinen festzustellen, dass es hier ein eitler und fast egomanischer Gott sei, der ja so viel um seine eigene Ehre offensichtlich bedacht sei. Dass das nicht so ist, da braucht man bloß zwei Kapitel zurückgehen und diese Hirtenworte zu lesen. Und da kann man auch hier weiterlesen und sieht dann, Gott malt die Lebensbedingungen im neuen Israel aus und er malt sie als sehr gut aus. Reine Barmherzigkeit kann man eigentlich überall durchscheinen sehen. Eben nicht, weil ihr es verdient habt, sondern genau das Gegenteil. Durch die Wortwahl wird eigentlich deutlich, dass Gott fast eine neue Schöpfung macht. Er wäscht nicht nur äußerlich den ganzen Schmutz ab, der durch den Umgang mit euren Götzen an euch haftet, Vers 25, sondern eben auch noch die beiden Verse, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das fühlt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinem Willen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Das klingt doch wirklich wie das große Los. Getreu einer Spielanweisung gehen sie zurück auf Los und bekommen noch einmal das Paradies. Aber steht eben dieser eine Satz dazwischen, den ich eben nicht mitgelesen habe, dann werdet ihr nie mehr aus dem Land vertrieben werden, das ich euren Vorfahren gegeben habe. Und ich glaube, wir dürfen es lesen als nur dann wird es so sein. Und wir wissen aus dem Verlauf der Geschichte, den verschiedenen Etappen, wie es weitergegangen ist. Und wir wissen, dass diese Rückführung, die vor gut 2.500 Jahren passiert ist, noch nicht die letzte war. Und dass wir die Generation sind, die sehen seit etwa 70 Jahren, wie nach einer großen Pause in der Menschheitsgeschichte die nächste Erfüllung dieser Zusagen Gottes geschieht. Sogar noch viel umfassender und viel präziser. Ich habe ja gelesen, aus allen Ecken der Erde bringe ich euch zurück. Dagegen war ja damals zwar der Fußweg von Babylon nach Jerusalem auch anstrengend, aber von der Distanz her natürlich wesentlich weniger als das, was wir im letzten Jahrhundert erlebt haben bis heute. Der Text handelt also eindeutig von Israel und sagt dennoch mir etwas über die Gedanken und das Handeln Gottes mit seinem Volk, über seine Absichten. Die werden unmissverständlich in Vers 23 zum Ausdruck gebracht. Ich werde meinem großen Namen bei allen Völkern wieder Ehre verschaffen. Jetzt nochmal eine indirekte Beweisführung. An dem, was ich an euch tue, sollen sie, die anderen Völker, erkennen, dass ich der Herr bin. Also die anderen Völker sollen nicht nur an der Tatsache, dass es ein Volk Israel gibt, Gott erkennen, sondern sie sollen erkennen, wie Gott durch das Bestrafen und das Wiederherstellen von Israel handelt. Also sozusagen eine doppelte Beweisführung, könnte man auch vielleicht fast sagen. Und unsere Jahreslosung in der Mitte dieses Abschnitts, könnte man sagen, ist sozusagen ein operativer Teil dieser Maßnahmen. Wie gesagt, wir erkennen am Verlauf der Geschichte, dass die endgültige Erfüllung offensichtlich noch aufsteht. Und dann kommen wir zur dritten Fragestellung. Wie können wir jetzt also die Brücke finden, was hat es uns zu sagen? Ich will ja nicht sagen, was hat es euch zu sagen, sondern was hat es, nehme ich damit rein, was hat es uns allen zu sagen? Wie können wir diesen Sachverhalt auf uns alle anwenden. Wie wir aus der Rückschau von heute ja wissen, hat Israel schließlich den Erlöser, den Hirten, der ja auch schon in Hesekiel angekündigt war, der größer als David sein würde, abgelehnt. Und dann hatten die Jünger ja, ich erinnere mich an unsere Markus-Geschichte, die wir hier aufgeführt haben, mit deutlicher Mühe irgendwann verstanden, dass Gottes Gedanken des Friedens weit über das Heil für Israel hinausgehen und dass nun nach Jesu Abschied diese Phase anbrechen sollte, in der die Jesus-Nachfolger aus Juden und aus Heiden eine zusätzliche weltgeschichtliche Rolle spielen sollten. Und diese Phase hält ja bis heute an und hat, wie gesagt, vor 70 Jahren nochmal eine neue Wendung bekommen. Im Römerbrief wird uns das ja mit dem leicht und überall auf der Welt verständlichen Vorgang aus der Landwirtschaft, nämlich mit diesem Einpfropfen, erklärt. Und wir sollten darum in aller Bescheidenheit uns immer wieder daran erinnern, dass wir nicht die Nachfolger oder die viel Besseren sind, sondern wir sind die Eingepfropften. Wie diese Geschichte geht weiter und plötzlich ist da seitlich noch ein Ästchen eingepflanzt und das sind wir. Und da Gott ja ein überaus kreativer Schöpfer ist, erklärt uns Paulus dann, wie durch den Glauben an Jesus etwas sehr Ähnliches geschieht, wie für Israel vorgesehen. Ihr kennt den berühmten Vers aus 2. Korinther 5, war bestimmt auch schon mal Jahreslosung 17 und 18. Wer zu Christus gehört, ist ein neuer Mensch geworden. Was er früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat angefangen. Das hat Gott getan. Obwohl wir seine Feinde waren, hat er mit uns Frieden gemacht. Das ist inhaltlich etwa die gleiche Botschaft wie unsere Jahreslosung, die aus dem Text, aus der Ansprache an Israel genommen ist. Und so ergibt sich, finde ich, ein ziemlich rundes Bild. Und es wird noch vollständiger durch den Auftrag. Ihr erinnert euch, ich hatte eben gesagt, es ging nicht einfach um Israels Wohlbefinden oder reine Existenz, sondern durch das Beispiel Israels sollten die anderen Völker erkennen, was für ein großer Herr dieser Gott Israels ist. Und genau dieses Anliegen hat Paulus auch, wenn er im 2. Korintherbrief dann unmittelbar an diesem, was früher war, ist vorbei, etwas ganz Neues ist geworden, wenn er weiter fortfährt und sagt, ich ersetze jetzt mal das Wörtchen ich, er sagt es in der Ich-Form durch wir, in den Versen 2. Korinther 5, 19 bis 6, 2, uns hat er den Auftrag gegeben, diese Friedensbotschaft zu verbreiten. In Christus hat er selbst gehandelt und hat aus dem Weg geschafft, was die Menschen von ihm trennte. Er rechnete ihnen ihre Verfehlungen nicht an. Das lässt er öffentlich unter uns bekannt machen. Im Auftrag Christi wenden wir uns darum an alle Menschen. Gott selbst ruft sie, wenn wir zu ihnen sagen, an Christi Stelle bitten wir euch, nehmt das Friedensangebot an, das Gott euch macht. Es wird dann noch in ähnlichen Sätzen noch einige Zeit weitergeführt. Und wir kennen ja auch zum Beispiel das Bild von dem Brief Christi, der wir sein sollen. Der sagt ja ungefähr das Gleiche aus. Und ein Kapitel vorher, auch im 2. Korintherbrief, kommt auch nochmal ein Satz, den ich wie im direkten Vergleich zu Hesekiel zitieren kann, 2. Korinther 4, Vers 15. Überall soll die Gnade Gottes bekannt gemacht werden. Wozu? Damit immer mehr Menschen Gott danken und ihm die Ehre geben. Das kommt uns doch sehr bekannt vor. Gottes Ziele haben sich also offensichtlich nicht geändert. Man könnte vielleicht sagen, sie werden nur zu unterschiedlichen Zeiten von unterschiedlichen Mitarbeiterteams mit ausgeführt. Eine Sache aus dem 2. Kapitel möchte ich an dieser Stelle noch einflechten. Mehrfach wird Hesekiel ermahnt, genau das zu sagen, was Gott ihm aufgetragen hat. Ich hatte schon zitiert, auch wenn sie nicht zuhören, sie sollen wissen, dass du das gesagt hast. Aber er sagt auch nochmal ganz konkret, und das wird mehrfach wiederholt, wenn ich dir ankündige, dass ein bestimmter Mensch wegen seiner schlimmen Taten sterben muss, dann bist du dafür verantwortlich, dass er es erfährt und die Gelegenheit bekommt, sich zu bessern und sein Leben zu retten. Warnst du ihn nicht, so wird er zwar sterben, wie er es verdient, aber dich ziehe ich dafür zur Rechenschaft, wie für einen Mord. Warnst du ihn und er hört nicht darauf, so wird er ebenfalls sterben, du aber hast dein eigenes Leben gerettet. Das wird mehrfach wiederholt. Also diese ernste Mahnung an Hesekiel, zieh dich nicht zurück, sei nicht schüchtern oder mach keine Kompromisse. Sage genau das, auch wenn es unangenehm ist. Drück dich nicht davor, könnte man vielleicht auch zusammenfassend sagen. Richte meine Botschaft aus. Wenn du es nicht tust, rechne ich es dir sozusagen an, weil du eigentlich dann etwas unterschlagen hast von meiner Botschaft. Wir kennen auch diese Entsprechung ja im Neuen Testament. Ich daran denke, wie von den Steinen um den Hals die Rede ist, mit denen man besser versenkt werden sollte, wenn man die Kinder Gottes in die Irre führt. Kein schmeichelhaftes Wort für jeden, der an so einem Platz steht. Aber ich denke, auch sonst in unserem Leben sind wir wirklich in der Pflicht, das zu sagen, was Gott gesagt haben will, und nicht, was wir uns zurechtlegen. Und es tut mir wirklich weh, immer wieder auch zu lesen, wie Theologen, Kirchenleiter und so weiter, aller Couleur, aus allen möglichen Gemeinden und Kirchen, Dinge sagen oder in Frage stellen, wo ich denke, ja, genau das ist es, was passiert. Es wird den Menschen eigentlich etwas vorenthalten und Gnade uns Gott sozusagen, wenn er uns das zurechnet, was wir den anderen verschweigen. Denn, und da können wir vielleicht nochmal das Bild der Transplantation auch aufwenden, dieses neue Herz und dieser neue Geist, der versprochen ist, er ist ja noch viel, viel besser als das, was jeder menschliche Chirurg machen könnte. Denn wir wissen ja, es ist immer nur eine Lebensverlängerung für eine kurze Zeit mit vielen Risiken und Nebenwirkungen. Aber diese Transplantation, die Gott hier bei Israel in Aussicht gestellt hat und die wir so ähnlich auch für uns in Anspruch nehmen dürfen, die hat wirklich Ewigkeitsgarantie. Das ist eine Transplantation ins ewige Leben hinein. Und so können wir, glaube ich, sehr dankbar am Anfang auch dieses neuen Jahres erkennen, dass das mit dem neuen Herz und Geist, dem neuen Wissen, Wollen und Fühlen eben nicht nur damals für Israel ein Angebot war, sondern auch Gottes Angebot an uns ist. Aber wir müssen eben auch ohne jede Überheblichkeit eingestehen, dass wir genauso fehlen, wie Israel es danach auch noch oft getan hat. Wenn ich mich umschaue, und das fängt vor dem Spiegel morgens an, dann sehe ich, dass die Vollendung noch aussteht, nicht nur beim Volk Israel, sondern genauso bei uns Christen. Die, die uns beobachten, und das könnten wir vielleicht auch noch als Lehre aus diesem Text ziehen, die, die uns beobachten, sollen eben auch gerade daran, wie Gott mit uns umgeht, wenn wir unser Versagen zugeben, wenn wir wieder gefallen sind, wenn wir krank sind, wenn wir auch vom Tod bedroht sind, wenn wir Misserfolge im Leben erleben, wenn wir Scheitern erleben, unsere Nachbarn und Freunde und wer uns sonst beobachtet, und wir werden ja beobachtet, die sollen gerade auch in diesem Zustand und in diesem Prozess Gottes Wirken erkennen. Wenn wir bezeugen können, ja, er hat uns durchgetragen, er hat uns wieder aufgerichtet. Es sind nicht nur die Drogenabhängigen und Alkoholkranken und Mörder, die in unseren Gemeinden vielleicht mal Zeugnis ablegen, wo alle dann zusammenzucken und sagen, wow, da hat Gott erkennbar alles neu gemacht. Ich denke, es gibt viele, viele kleine Dinge in unserem Leben, wo wir genauso ein Wunder erleben. Vielleicht im kleineren Maßstab, aber vom Prinzip her genauso ein Wunder wie Israel und viele Menschen seitdem. Welch ein Vorrecht, dass wir auch in diesem neuen Jahr darauf vertrauen dürfen, dass das Angebot vom Abendmahl her gilt. Wenn wir nur unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass er an unserer Stelle als Sünder verurteilt wurde, damit wir um Christi willen freigesprochen werden konnten. Auch aus dem 2. Korintherbrief. Das dürfen wir in Anspruch nehmen, bis er wiederkommt, so sagen wir es ja oft beim Abendmahl, und dann die nächste Runde in der Weltgeschichte beginnt. Darum schlage ich vor, dass wir jetzt 2-3 Minuten uns Stille nehmen und in der Vorbereitung auf das Mahl schon uns diesen Zuspruch der Jahreslosung noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Uns vor Gott beugen in aller Stille und uns fragen, wie er unser vergangenes Jahr beurteilt, ob wir, so wie Israel für die Völker, wir für Einzelne, vielleicht sogar ein Hindernis sind, ihn als Herrn zu erkennen, oder ob wir auch einladende Botschafter sind, die das Heil gerne mit möglichst vielen teilen möchten, ob wir dazu bereit sind, die Sündenvergebung für uns wirklich in Anspruch zu nehmen und unverfälscht das weiterzugeben, was Gott in seinem Wort sagt. Lass uns 2, 3 Minuten, jeder für sich, diese Gedanken bedenken. Und dann sagt Mike das nächste Lied. Amen.